The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag und zwar Donnerstag, der 3. September. Ursula von der Leyen hat Durst. Durst auf einen großen Schluck aus der Pulle.
It is a 2 trillion budget for a new era.
Die Chefin der EU-Kommission schlägt also 2 Billionen Euro für den nächsten Haushalt der Europäischen Union vor. Inflationsbereinigt sind es immer noch 1,76 Billionen Euro. Diese Rekordsumme ist gedacht für die Zeitspanne von 7 Jahren, von 2028 bis 2034. Aber warum bitteschön so viel? Nun, das Geld entspreche Europas Ambitionen und den Herausforderungen, stärke die Unabhängigkeit. So spricht Frau von der Leyen.
It is a budget that matches Europe's ambition, that confronts Europe's challenges and that strengthens our independence.
Zum Vergleich, der vergangene Haushalt lag über dieselbe Periode bei nur 1,2 Billionen Euro, auch schon ordentlich. Und jetzt also rund 2 Billionen Euro, das ist schon eine mehr als beachtliche Steigerung. Und deshalb auch, sagen die EU-Geberländer, sagen einfach nein, die sich Ende vergangener Woche im Berliner Kanzleramt getroffen haben. Mette Frederiksen aus Dänemark war dabei oder der finnische Ministerpräsident, auch der österreichische Bundeskanzler. Sie alle bei Friedrich Merz und sie alle sagen nein. Die Ministerpräsidenten von den Niederlanden und aus Schweden waren auch noch zugeschaltet. Sie wollen alle nicht dabei sein bei dieser 2 Billionen Euro Sause von Frau von der Leyen. Also einer muss jetzt auf die Bremse gehen. Das ist zu viel Geld, sagt Friedrich Merz.
Wir sind nicht geizig, aber solche Zuschreibungen, wie durch die Kommission vorgeschlagen, passen einfach nicht in unsere Zeit.
Heute reist ein wichtiger Abgesandter von Merz nach Dublin, um genau dieses Thema mal zu leimen. Gunther Kriechbaum, sein Name, CDU-Mann, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Er muss, bevor sein Chef dann den Etat im Kreise der anderen Europäer überhaupt beschließen kann, erst noch ein paar Milliarden rausschwitzen. Der Machtpoker beginnt. Heute Mittag geht's in Dublin erstmals in dieser Angelegenheit zur Sache. Kurz vorm Abflug habe ich mit dem Staatsminister gesprochen. Schönen guten Morgen, Herr Staatsminister Kriechbaum.
Schönen guten Morgen, Herr Steinmert.
Sie sind auf dem Weg nach Dublin, wo heute die sogenannten Beichtgespräche auf Sie warten. Sagen Sie, was ist das, ein Beichtgespräch in der Politik?
Die Beichtstuhlgespräche, die dienen letztlich dazu, einen Konsens auszuloten, einen Kompromiss auszuloten, weil es geht ums Geld. Da haben die Länder natürlich unterschiedliche Positionen und wir versuchen natürlich auch die unsere durchzusetzen.
Aber wer sitzt auf der anderen Seite des Beichtstuhls? Ich kenne das nur, dass da der Pfarrer sitzt. Wer ist der Pfarrer?
In dem Moment die Präsidentschaft und die Präsidierende, das sind die Iren. Und in dem Fall wäre es dann mein Counterpart, nämlich Thomas Byrne, der Europaminister von Irland.
Und er versucht in diesen Beichtstuhlgesprächen rauszukriegen, wie die deutsche Position wirklich, wirklich ist, sozusagen was drin ist im Pott. Denn die EU will ja von Deutschland, von allen tatsächlich eine Menge mehr Geld. Ich habe die Summe von 2 Billionen gehört, ist das richtig?
Also die Summe ganz genau wären 1,763 Billionen für die nächsten 7 Jahre ab 2028 gerechnet. Und wir haben ein großes Interesse daran, die Gespräche bis zum Ende des Jahres zu finalisieren. Im Jahre 2027 stehen jede Menge Wahlen an. Wir wissen nicht, wie es in Frankreich weitergeht. Wir wissen nicht, wie es in Polen weitergeht. Deswegen, glaube ich, haben wir alle ein Interesse daran, bis zum Ende des Jahres zu einem Kompromiss zu kommen.
Also 1,7 Billionen und bislang waren das für denselben Zeitraum welche Summe?
1,2 Billionen, das sieht man, wie viel mehr das tatsächlich dann auch ist. Und das ist genau auch unser Punkt.
Das ist Aber Herr Kriechbaum, das ist ja eine eklatante Steigerung um über den Daumen 50%.
Es sind in der Tat an die 40% mehr, wenn man ganz genau auch in die Programme reingehen würde. Das ist in der Tat viel zu viel. Auch die Kommission plant mit bis zu 2500 neuen Beamten. Das ist von unserer Seite schlicht und ergreifend nicht akzeptabel. Das machen wir nicht mit.
Aber wer kommt auf so eine Idee überhaupt? Da ist doch Ihre Parteifreundin, ehrlich gesagt, von der Leyen, ist da an der Spitze dieser Kommission. Wie kommt man auf diese Idee?
Nun, es gibt natürlich auch Bereiche, da muss man stärkere Akzente setzen. Denken Sie an den ganzen Bereich von Sicherheit. Wir haben jeden Tag Cyberattacken zu gewärtigen. Da muss auch eine Europäische Union reagieren. Wir fordern aber umgekehrt, dass dann andere Bereiche gekürzt werden.
Aber wie viel muss raus aus diesem bisher vorgelegten Budget und wie viel entfällt davon eigentlich auf Deutschland?
Also zunächst, der deutsche Finanzierungsanteil an der Europäischen Union insgesamt entspricht ungefähr einem Viertel. Jetzt haben Sie konkret die Summe genannt. Das kommt jetzt auch auf die Programme an. Wir gehen aber ganz klar davon aus, es müssen mehrere hundert Milliarden sein. Ich weiß, es geisterte auch mal durch die Medien durch, 400 Milliarden Euro. Das könnte ich aber weder dementieren, noch könnte ich es bestätigen.
Was haben Sie sich denn vorgenommen, Herr Kriechbaum, wenn Sie zurückkommen aus Dublin? Ab wann darf man sagen, dieser Ausflug war ein Erfolg?
Ich glaube, es ist jetzt auch wichtig, auf die Entschlossenheit von uns hinzuweisen. Mit anderen Worten, Europa muss nicht alles machen. Es reicht auch nicht, dass es Europa auch machen kann. Europa muss es dann besser machen können als alle Nationalstaaten zusammen, als alle nationalen Mitgliedstaaten. Das muss das Ziel sein und dass wir dann auch bereit sind, in die richtigen Bereiche hinein zu investieren und uns hier moderner aufzustellen.
Vielen Dank, Herr Staatsminister, für dieses Update vor dieser wichtigen Reise.
Ich danke Ihnen, Herr Steinwart.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Steuerreform von Finanzminister Lars Klingbeil ging gestern durchs Kabinett. Kritik daran gab und gibt es reichlich. Johanna Hai, Professorin für Steuerrecht an der Uni in Köln und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats im Finanzministerium, sagt, diese Aufregung um diese Steuerreform, die hat sich der Minister zu Recht eingehandelt. Die Frau spricht Klartext.
Das Etikett stimmt zunächst mal überhaupt nicht. Es hat nichts mit einer Einkommensteuerreform zu tun, gar nichts.
Wir hören rein, was die internationale Finanzpresse heute, bevor die Märkte in Frankfurt, London, Paris öffnen, schreibt. Und wir staunen. Wir staunen, wie das Internet längst vergessene Melodien und einst große Hits wieder zu neuen Höhenflügen animiert. Wer verstehen will, warum Friedrich Merz so unbeliebt ist, der darf sich nicht mit den eher durchschnittlich geratenen Kommunikationsfähigkeiten unseres Kanzlers aufhalten. Auch nicht mit seiner BlackRock-Vergangenheit und der Privatfliegerei alles geschenkt. Diese beiden Punkte machen ihn zwar bei Wählern, die ihn gar nicht gewählt haben, unbeliebt, aber das gehört zum Geschäft dazu. Allein das Personal bei BlackRock besteht für Wähler links der Mitte aus Fürsten der Finsternis. Doch selbst Unionswähler, und deswegen sprechen wir überhaupt darüber, mögen ihren Kanzler nicht mehr so richtig. Warum nicht? Nicht wegen ein paar Kommunikationsfehler im Fernsehen, sondern weil er an wichtigen Grundwerten der CDU gerüttelt hat, um nicht zu sagen, sie verraten hat. Noch im Februar 2025, im Kanzlerduell gegen Olaf Scholz, Sie erinnern noch, der Kanzler damals, hatte er diese Werte sehr überzeugend vertreten. Immer noch mehr und noch mehr Geld. Wo solle das denn hinführen?
100 Milliarden Euro zusätzliche Schulden, das ist ungefähr der Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen, ja. Auf die bestehenden Schulden obendrauf für zwei Haushaltsjahre. Wie weit wollen wir das eigentlich noch treiben mit unserer Verschuldung? Ich bin der Meinung, wir haben hier auch eine Verpflichtung unseren Kindern gegenüber. Die müssen das irgendwann mal zurückzahlen. Und deswegen sage ich grundsätzlich, wissend, dass das nicht immer einfach ist, aber grundsätzlich sollten wir irgendwann mal mit dem Geld auskommen, das wir an Steuern in Deutschland einnehmen. Und das sind mittlerweile fast 1.000 Milliarden Euro pro Jahr.
Und dann beschloss er, kaum gewählt, gemeinsam mit SPD und Grünen, Schulden in einer bis dahin nicht gekannten Höhe. Tja, und gestern folgte ein weiterer Verrat. Das Kabinett dieses Kanzlers verabschiedete eine Einkommenssteuerreform, die der Finanzminister ausgearbeitet hat. Eine Reform, die in Summe keine Entlastung, sondern eine Belastung für die Wirtschaft und auch für viele Einkommensbezieher vorsieht. Es war der nächste Wortbruch des Kanzlers, weshalb ja auch die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche am Dienstag kurz vor der Sitzung aufbegehrte. Und zwar in Form eines Schreibens ihres Staatssekretärs Thomas Steffen, in dem er sich unter anderem darüber beschwert, dass in dem Entwurf, Zitat, die kalte Progression nicht mehr vollständig ausgeglichen werden soll. Kalte Progression klingt technisch, ist es auch, aber wichtig. Was genau das bedeutet und wie die Kritik aus dem Wirtschaftsministerium zu bewerten ist, hat Frau Reiche recht oder hat sie Unrecht? Das frage ich heute Morgen Frau Professor Johanna Hay. Sie ist Direktorin des Instituts für Steuerrecht an der Uni Köln und die Frau sitzt seit 20 Jahren im wissenschaftlichen Beirat des Finanzministers. Sie kennt die Materie, über die sie spricht, ganz genau. Ich habe sie Gott sei Dank in New York erreicht, wo sie einen Lehrauftrag hat. Hören wir also zu, wie sie diese Angelegenheit einschätzt. Einen schönen guten Morgen, Frau Professor Hay.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Stellen Sie sich vor, ich sitze als Ihr Erstsemester im Proseminar Steuerrecht für Anfänger und möchte gern von Ihnen wissen, was, Frau Professorin, ist kalte Progression?
Ja, das ist eine Frage, die man sich sofort stellen muss, wenn man weiß, dass wir einen progressiven Einkommensteuertarif haben. Das heißt also, je höher das Einkommen, desto höher wird auch die tarifliche Belastung. Steigt das Einkommen jetzt allein zum Inflationsausgleich, dann steigt trotzdem der Steuersatz, der auf dieses Einkommen angewandt wird, obwohl, wenn Ihr Einkommenserhöhung nur die Inflation ausgleichen soll, sie eigentlich nicht mehr Einkommen verdienen. Das heißt also, sagen, ihre Kaufkraft bleibt gleich, aber ihr Steuersatz steigt.
Okay, das heißt, ich habe eigentlich gar nicht mehr verdient, nur den Inflationsausgleich, sagen wir mal 3% bekommen, rutsche in eine andere Steuerklasse und dann bedeutet, so verstehe ich Sie, diese kalte Progression, auf einmal muss ich mehr Steuern zahlen als vorher.
Genau, Sie haben einen höheren Steuersatz, genau, Sie zahlen mehr Steuern.
Ist ja eine Sauerei eigentlich, oder?
Genau, und das ist auch der Grund, warum die Wissenschaft seit Jahrzehnten fordert, wir nennen das den Tarif auf Räder zu setzen. Das heißt also, den Tarif mit der Inflation sozusagen immer ein Stückchen weiter zu verschieben.
Aber das klingt so einleuchtend. Ich kannte zwar bislang nur Essen auf Rädern, aber Sie sagen, der Tarif auf Rädern würde hier helfen.
Der würde helfen, genau. Also und Österreich beispielsweise hat das sogar im Gesetz mittlerweile. Aber in Deutschland ist die kalte Progression in der Vergangenheit tatsächlich immer ausgeglichen worden. Aber eben jedes Mal braucht es dafür einen Beschluss des Deutschen Bundestages.
So, diesmal ist das offenbar nicht gedacht, was wiederum die Wirtschaftsministerin auf den Plan ruft. Die spricht von einer heimlichen Steuererhöhung, wenn man das nicht, wie Sie es ja auch vorschlagen, sozusagen nach rechts verschiebt, dass es dann zu einer heimlichen Steuererhöhung kommt. Ist das richtig?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Wir sprechen da über eine Einkommensteuerreform, aber das ist eigentlich keine. Es werden die Freibeträge angehoben, die werden an die Inflation angepasst. Und das muss auch so sein, weil das Bundesverfassungsgericht hier eine sehr strikte Rechtsprechung hat, dass also sozusagen die Freibeträge immer dem sozialhilferechtlichen Existenzminimum entsprechen müssen. Das wird gemacht. Das könnte man auch als eine Art Inflationsausgleich ansehen. Aber genau dieses Hineingleiten in eine höhere Progressionsstufe, das wird in keiner Weise ausgeglichen.
Nun ist der Finanzminister von der SPD frei. Ich weiß nicht, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Man könnte ja denken, das ist Absicht, dass man das nicht ausgleicht. Denn der Staat verdient auf diese Art und Weise ziemlich viele Milliarden.
Genau, also der Staat in der Tat profitiert von eigentlich allen inflationären Bewegungen, ob es dann in der Umsatzsteuer, ich habe ja auch ein höheres Steueraufkommen, aber eben in der Einkommensteuer auch, das ist so. Also von daher kann man schon sagen, der Staat ist der Profiteur der Inflation.
Aber verkauft wird das Ganze, Frau Hay, doch als Steuersenkung. Eine Steuersenkung, sagen Sie auch, ist das doch auf keinen Fall.
Genau, eine Steuersenkung ist es definitiv nicht. Und wenn man sich nochmal anschaut, was im Koalitionsvertrag steht, da heißt es nämlich, wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen in der Mittellistenperiode senken. Und das ist etwas, was definitiv hier nicht passiert. Es werden nur die Freibeträge erhöht.
Und das lässt Sie gelassen oder haben Sie da auch ein Störgefühl, erstens versprochen, gebrochen, aber vielleicht auch die Gerechtigkeitsfrage, die doch hier womöglich aufgeworfen ist?
Das Etikett stimmt zunächst mal überhaupt nicht. Es hat nichts mit einer Einkommensteuerreform zu tun, gar nichts. Es ist wirklich nur das absolut Notwendige, was hier getan wird, um keine Verfassungswidrigkeit zu erzeugen. Das Zweite ist, dass wenn wir darüber sprechen, kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, das geschieht definitiv auch nicht. Es wird der Spitzensteuersatz angehoben. Darüber kann man auch streiten, ob das als isolierte Maßnahme, denn an sich war das ja als ein Gesamtpaket gedacht. Man wollte den Tarif, wie gesagt, nach rechts verschieben, um die Inflation auszugleichen. Man wollte den Mittelstandsbauch abflachen, also wirklich kleine und mittlere Einkommen entlasten. Und dafür wollte man dann in der Spitze den Tarif anheben. Das wäre eine Einkommensteuer-Tarifreform gewesen. Wie gesagt, das ist nicht geschehen.
Tja, aber der Spitzensteuersatz wird angehoben. Das heißt, dieser Teil, der die Mehrbelastung bringt,
der ist drin.
Der ist drin
und der ist insofern nicht unproblematisch. Man kann darüber politisch sprechen, nur davon werden vor allen Dingen Personenunternehmen getroffen. Und das lässt dann, und das ist auch einer der Gründe, warum Frau Reiche sich da eingemischt hat, das lässt die Schere nochmal weiter aufklaffen zwischen der Steuerbelastung von Personengesellschaften und von Kapitalgesellschaften. Also mit anderen Worten, man hat gleich die nächste Baustelle, an der man eigentlich wieder was machen muss.
Denn bei den Kapitalgesellschaften, da ist ja die Regierung willig, diesen Steuersatz zu senken. Hier wird er jetzt erhöht. Das heißt, auf Deutsch gesprochen, die Kleinen, die Selbstständigen, die kleinen Unternehmer und Unternehmerinnen, die zahlen hier diese Zeche.
Naja, man muss schon sagen, das sind natürlich wirklich nur Spitzenverdiener. Ich glaube, deshalb passt es nicht ganz. Der Spitzensteuersatz, der betrifft in dieser letzten Tarifstufe noch nicht mal 0,5% der Steuerzahler. Also von daher, ich glaube, das wäre auch nicht ganz richtig. Man sieht nur eben, und das ist mein zentraler Punkt, dass das kein Konzept hat. Das heißt also, man versucht nicht den Tarif jetzt in einer gewissen Weise wieder an Inflation anzupassen, das möglicherweise gegenzufinanzieren. Und das kommt auf Ihre erste Frage zurück. Das ist definitiv nicht, was man im Koalitionsvertrag versprochen hat. Es ist auch definitiv keine Steuersenkung, sondern es ist eben nur so, das, was man minimal machen muss.
Hatten Sie sich mehr erhofft eigentlich?
Nein. Denn alles, was eine echte Tarifreform ausgemacht hätte, wäre mit erheblichen Mindereinnahmen einhergegangen. Und dafür ist scheinbar im Augenblick einfach kein Spielraum da. Das ist vorhersehbar gewesen. Und vielleicht noch einen weiteren Punkt, um es noch einmal komplizierter zu machen. Sie haben eben von Gerechtigkeitsproblemen gesprochen. Die eigentlichen Gerechtigkeitsprobleme, das wissen wir alle, liegen natürlich in den hohen Sozialversicherungsabgaben. Und von daher, also auch da habe ich mir nichts erwartet, weil das hätte eine ganz andere Baustelle betroffen. Also von daher, nein, überrascht bin ich überhaupt nicht. Man kann sich eher fragen, warum man dann ein solches Etikett gewählt hat, hier von einer Einkommensteuerreform zu sprechen. Das weckt Erwartungen, die man dann nicht erfüllen kann.
Aber was wäre denn Ihr Vorschlag? Wir zahlen ja in Deutschland fast 1 Billion Euro mittlerweile pro Jahr an Steuern. Da sagen viele, genug ist genug. Das war auch mal früher eine Position von Friedrich Merz. Was würden Sie denn vorschlagen, wenn Sie beim Bundeskabinett vortragen sollten, was zu tun wäre, um hier bei der Steuer belebende, stimulierende Maßnahmen zu ergreifen, die unsere Wirtschaft wieder aus der Stagnation bringt?
Nun, das ist ganz sicherlich eine Senkung der Unternehmenssteuerbelastung. Darüber sprechen wir jetzt gerade gar nicht. Das haben Sie ja eben schon angedeutet. Das hat man ja entschieden, aber das wissen Sie auch, wird erst 2032 wirksam werden. Also in anderen Worten, das ist nichts, was in irgendeiner Weise einen Wachstumseffekt erzeugt. Nun muss man aber auch sehen, dass Wachstumseffekte sich gar nicht so leicht im Steuerrecht herstellen lassen. Das Problem ist ein ganz simples. Sie sprechen es vollkommen zu Recht an. Wir haben Steuereinnahmen von 1 Billion Euro. Es müssen bei den Ausgaben Priorität gesetzt werden. Nur dann können Sie wirklich signifikant entlasten. Und Sie müssen wirklich sichtbare Signale setzen, insbesondere eben im Bereich der Unternehmensbesteuerung. Und das wiederum kostet zunächst einmal Steuereinnahmen. Und wir sind da einfach in einer Zickmühle, weil wenn Sie die Ausgaben nicht priorisieren und dort einfach auch Kapazitäten schaffen, um Einnahmen zurückzuführen, dann werden Sie im Steuerrecht keine Wachstumsimpulse setzen können. Wir haben eine Steuerbelastung von Unternehmen, die auch nochmal gerade angehoben worden ist durch die Gewerbesteuer, von bis zu zwischen 30 und 33%. Das ist in der Europaspitze, das ist auch im internationalen Vergleichsspitze. Wenn Sie da wirklich zeigen wollen, für Investitionen aus dem Ausland in Deutschland, dass Deutschland attraktiver wird, dann können Sie das nicht in 1%-Schritten machen. Dann müssten Sie sagen, okay, wir gehen auf 25% sofort runter. Das wäre so eine Botschaft, wo man sagen würde, man sieht eben, dass hier das Investitionsumfeld verbessert werden soll.
Danach kann gar nichts mehr kommen. Es fehlt das Konzept. Vielen Dank, Frau Hai.
Vielen Dank fürs Gespräch. Auf Wiedersehen.
Auf der Pioneer 2, unserem Medienschiff, wird nicht nur dieser Podcast produziert. Dort wird diskutiert, debattiert, und zwar vor Publikum und zu relevanten Themen. Am Abend hat meine Kollegin Julia Canning aus dem Politikteam ein Morning Briefing live veranstaltet. Titel: Missverstehen wir den Osten? Zu Gast war Linda Teuteberg, stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, und eine Frau, die aus Brandenburg stammt. Jana Hensel war auch gekommen. Sie saß auf der anderen Seite. Journalistin, Schriftstellerin. Sie stammt aus Sachsen. Es wurde diskutiert über die verschiedenen Sichtweisen auf den Osten, wo ja jetzt gewählt wird. Kommenden Sonntag zum Beispiel in Sachsen-Anhalt und am 20. September in MacPom. Ein Auszug aus diesem Gespräch hören wir jetzt.
Wir sprechen gerade ganz viel über den Osten, über die Ostdeutschen. Welches Missverständnis begegnet Ihnen da? Was ist das größte Vorurteil vielleicht auch, das Sie in dieser Debatte wahrnehmen?
Da weiß ich nicht, wo ich anfangen soll und wo ich wieder aufhören soll. Wir stehen an einem traurigen Punkt. Ich würde sagen, diese Wiedervereinigungsgeschichte, diese so schön begonnene Wiedervereinigungsgeschichte, die kommt sozusagen in ihrem emphatischen Wesen eigentlich an ein Ende. In allen ostdeutschen Flächenländern steht die AfD heute bei 40%. Das ist eine Stärke, die wir dieser Partei noch vor wenigen Jahren nicht zugetraut haben. Wir hielten sie bei 20% für ausmobilisiert. Unter Friedrich Merz ist die AfD außer Kontrolle geraten. Und mein Gefühl ist schon, dass große Teile derer, die sie wählen, heute fast triumphierend diese Demokratie attackieren. Und der Ruf und die Hoffnung auf Disruption, wo auch immer sie hinführen mag, mittlerweile eben sehr stark ist. Und es ist eine extrem bittere Bilanz.
Darüber werden wir gleich auch noch ausführlich sprechen. Frau Teuteberg, wenn Sie die aktuelle Debatte verfolgen, was ist da ein Missverständnis, das Ihnen immer wieder begegnet?
Ich finde, das größte Missverständnis ist, dass es überhaupt den Ostdeutschen an sich gäbe. Die Ostdeutschen sind genauso wie die West-Nord-Süddeutschen individuelle Menschen, die auch ganz unterschiedliche politische Meinungen haben und auch dann, wenn sie die DDR erlebt haben zum Beispiel, darin ganz unterschiedliche Rollen hatten, Erfahrungen gemacht haben. Und das ist auch Teil, finde ich, des Problems, wenn wir politische Debatten, so nehme ich zum Teil die aktuell auch ein bisschen wahr, manchmal auch künstlich auf einen Ost-West-Gegensatz reduzieren, dass dahinter Wesentlicheres verschwindet. Und nur als Beispiel, schon zu Beginn, direkt nach dem Mauerfall und bei der Wiedervereinigung, hat die Tatsache, dass es oft um einen Ost-West-Gegensatz in Debatten geht, zum Teil sogar die richtige Aufarbeitung auch der SED-Diktatur behindert, weil es der damaligen PDS zum Beispiel ermöglicht hat, das als so eine Art Belehrung von Ostdeutschen durch Westdeutsche zu diffamieren. Dabei gab es auch innerhalb des Ostens sozusagen ganz unterschiedliche Sichtweisen, Interessen. Und das hat sozusagen auch die Differenzierung innerhalb der Gesellschaft im Osten unserer Republik erschwert, dass das dann schnell so ein Thema wurde, wir gegen die anderen, oder als sei eine gründliche Aufarbeitung der Diktatur etwas, was gegen die Ostdeutschen insgesamt gerichtet sei, was ja gar nicht so ist, sondern da gab es ganz viele, die das wollten, die das übrigens auch erkämpft haben, zum Beispiel, dass überhaupt die Stasi-Akten geöffnet werden für sowohl Betroffene als auch Wissenschaft und Journalisten. Aber wir haben jetzt wieder so eine Debatte, als sei der Osten irgendwie der Problembär, die Mutter aller Probleme dieser Bundesrepublik. Und ich finde, das greift zu kurz.
Das ganze Gespräch zwischen Linda Teuteberg und Jana Hensel, moderiert von Julia Canning von den Pioneers, das hören Sie auf unserer Seite. Und den Link finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das berichtet ab 5 Uhr der neue Pioneer-Podcast Frontrunners. Sie hören unter anderem die wichtigsten Schlagzeilen der internationalen Wirtschaftsmedien. Noch bevor Sie die alle selbst gelesen haben, übernehmen wir jetzt die Aufgabe. Präsentiert von einer Stimme, die, tja, was soll ich sagen, zufällig klingt wie meine. Was für ein Zufall.
The Pioneer Frontrunners. Das 5 AM Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Worüber berichten die großen Finanzmedien gerade? Hier ein paar Highlights. Das Wall Street Journal zweifelt am Erfolg des amerikanischen Wirtschaftskriegs gegen Iran. Länder wie Kuba, Nordkorea, Russland und bis zuletzt auch Venezuela würden zeigen, dass Autokratien Sanktionen über Jahrzehnte aushalten können. Denn es gibt viele Schleichwege. Nordkorea beispielsweise stiehlt Kryptowährungen. Russland lenkt Exporte nach China um und Teheran hat mit Peking ein eigenes Finanzsystem aufgebaut. Wo der Druck zuletzt wirklich ein Regime beendete, in Caracas, waren es am Ende nicht Sanktionen, sondern das US-Militär. Die Financial Times titelt heute in ihrer Printausgabe auf Seite 1, wie der neue britische Premierminister Andy Burnham um Stahl und Landwirtschaft kämpft. Das europäische Industriegesetz schreibt Mindestanteile europäischer Fertigung für öffentliche Aufträge vor, gedacht als Schutzwall gegen China. Großbritannien wäre draußen. London hat Brüssel eine Nachricht geschickt, die der Financial Times vorliegt. Die Warnung darin: Autoteile für 12 Milliarden Euro, die Großbritannien jedes Jahr vom Kontinent bezieht, stünden auf dem Spiel. Das träfe die Zulieferer diesseits des Ärmelkanals genauso. Der Frontrunners Podcast also montags bis freitags in der Pioneer App, bei Spotify, bei Apple Podcasts, nur für Frühaufsteher.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein guter Song irgendwann schlecht werden könnte. Er bleibt gut und er wird immer besser. Eigentlich wie guter Wein. Bestes Beispiel ist der Song Von hier an blind der Band Wir sind Helden. Der Song erobert in diesem Spätsommer die Freibäder, die Studentenwohnheime und auch die Diskotheken, da wo es sie noch gibt. Dabei stammt der Song doch schon aus dem Jahr 2005, ist also über 20 Jahre alt. Die Band hat sich zwar nie aufgelöst, aber naja, seit 14 Jahren hört man nicht mehr viel von ihnen. Anfang der 2000er war das natürlich anders. Da waren die Berliner Wir sind Helden sehr, sehr erfolgreich. Sie prägten den Sound einer ganzen Generation.
Zwischen zwei Fragen in der Lücke, zwischen zwei Tagen nie, nichts mehr zu sagen, kein Leid mehr zu beklagen.
Kluge, witzige deutsche Texte mit ein bisschen deutsche Welle, Sound, dazu eine Portion Konsumkritik. Schuld am Revival ist jetzt das Internet, denn plötzlich produzieren auf TikTok und anderswo immer mehr Nutzer ihre Clips mit diesem vergessenen Song.
Ich weiß nicht weiter, war ich noch nie, war ich noch.
Durch die unsichtbare Hand des Algorithmus ging der Song viral. Und ja, damit landete dieses Lied wieder in den echten Charts aus der Frühzeit der Popmusik, in der Gegenwart angekommen. Und da steht dieser Song nun 21 Jahre nach seinem Erscheinen. Überraschend auf Platz 12. So macht das Internet wirklich Spaß.
Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht.
Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie hier Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.